Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Welcher Bub, vor allem in früheren Zeiten, hat das nicht irgendwann einmal als erzieherische Ermahnung mit auf den Weg bekommen? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und so war es denn auch im Dritten Reich, dem verflossenen tausendjährigen Reich, das Ideal des nationalsozialistischen Burschen, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie ein Windhund. Dazu passen dann allerdings keine Tränen. Und wenn sie doch einmal flossen, dann gab es schnell verächtliche Bezeichnungen. Diese sollten normalerweise zeigen, dass das Weinen eigentlich mehr zum sogenannten Schwachen, nämlich zum weiblichen Geschlecht gehöre. Der weinende Mann ist dann eine Heulsuse oder auch eine Memme. Das kommt eigentlich von Mama, der Mutterbrust. Das ist also ein Muttersöhnchen, ein allzu verzärtelter Junge gemeint. Nun aber, liebe Gläubige, ist es gar nicht zu bezweifeln, dass es solche Heulsusen und Memmen tatsächlich gibt. Und das ist allerdings ebenso bei Männern wie auch bei Frauen abstoßend. Insbesondere dann, wenn das Weinen unecht ist. Es gab ja zurückliegende Epochen, in denen es sozusagen zum Stil der feinen Dame gehörte, eine gewisse Sentimentalität zur Schau zu tragen, sehr schnell war dann bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit das Schnupftüchlein zur Hand. Häufig war es gar nicht so sehr eine wirkliche Rührung oder eine Ergriffenheit im Blick auf einen wirklich rührenden oder ergreifenden Sachverhalt, vielmehr Selbstmitleid und ein sublimer Selbstgenuss, das Baden der Seele in den eigenen Tränen. Oder auch der Wille, den anderen vorzuführen, über wie starke Empfindungen das Herz dieses Menschen verfügt. Und das ist interessanterweise in unseren Tagen dann wieder besonders unter denen, die zum sogenannten starken Geschlecht gehören, verbreitet. Denn, so heißt es, der neue Mann darf wieder Gefühle haben. Fragt sich nur, wann das die Männer überhaupt jemals nicht durften. Ja, er steht zu seinen Gefühlen und er wagt es sogar, sie zu zeigen. Welche Heldentat, wenn das ohnehin allgemein im Trend liegt. Es scheint also heute wieder zu gelten, was etwa vor 1000 Jahren eine der größten Mystikerinnen des deutschen Sprachraumes, die heilige Hildegard von Bingen, ihren Zeitgenossen vorwarf. Wir leben in einer weibischen Zeit. Aber wohlgemerkt, sie sagt nicht in einer weiblichen, sondern in einer weibischen Zeit. Der Unterschied zwischen beiden ist so ähnlich wie der zwischen kindlich und kindisch, infantil. Das erste ist jeweils etwas Gutes, etwas Gesundes, kindisch, kindlich, weiblich. Das andere hingegen die Verfallsform. Jeder Mensch soll kindlich, aber nicht kindisch sein. Und jede Frau gewiss weiblich, aber nicht weibisch. Eine weibische Zeit würde, liebe Gläubige, demnach bedeuten, ein Theater falscher Rührseligkeiten. Eine sentimentale Schmierenkomödie. Und das kann man mit Blick auf viele Phänomene der Gegenwart mit Sicherheit bestätigen. Das Weinen ist freilich eine Angelegenheit, die tief menschlich ist, die aber, wie so vieles im Bereich der menschlichen Gefühle, auch schnell unecht, falsch und künstlich sein kann. Ja, in vielen Fällen kann man doch den Tränen gar nicht glauben. Wir wissen, dass gute Schauspieler nicht einmal aufgeschnittener Zwiebeln bedürfen, um Tränen zu vergießen. Sie können es wie auf Befehl. Und wie wir im Alltag sehen, es gibt auch viele, viele oft sehr schlechte Schauspieler, aber die wenigstens diese eine Kunst beherrschen, nämlich gleichsam auf Befehl Tränen zu vergießen. Meistens ist es für den, der klar hinschaut, leicht erkennbar, welches Stückchen da aufgeführt wird. Selbstmitleid oder sentimentaler Selbstgenuss, manchmal bis hin zur hysterischen Selbstinszenierung. Es gibt freilich auch Menschen, die einfach nah am Wasser gebaut sind, wie unsere deutsche Redensart sagt. In diesem Fall liegt die Sache anders. Daran ist nichts Verachtens, aber übrigens auch nichts Bewundernswertes. Meistens müssen sie einem insofern leid tun, weil es ihnen selbst, im Gegensatz zu dem neuen Mann, sehr peinlich ist, wenn sie immer wieder vor anderen weinen müssen. Liebe Gläubige, auf dem Hintergrund alles dessen sind dann aber echte Tränen. Tränen, die aus der Tiefe einer starken, einer reinen, reichen und reifen Persönlichkeit kommen. Ja, sie sind eindrucksvoll. Wir sprechen hier nicht von Tränen des Trotzes, Tränen der Verzweiflung, auch nicht von Tränen, die durch allzu viel Lachen zuweilen zu entstehen vermögen. Nein, dieses echte Weinen kann von sehr verschiedener Art sein. Tränen des körperlichen oder des seelischen Schmerzes, Tränen der Freude und der Ergriffenheit, Tränen auch des Mitleids und des Erbarmens. Unter unseren Heiligen lassen sich sehr viele Beispiele dafür anführen. Denken wir nur an die Sünderin, die mit ihren zweifelsohne echten Reuetränen die Füße Jesu benetzt und wäscht. Denken wir an den heiligen Petrus, von dem es heißt, dass er, nachdem ihm Jesus, der vorübergeführt wurde, anblickte, im Gedenken an seine dreimalige Verleugnung, bitterlich weinte. Und später soll er, so überliefert die alte Kirche, immer wieder in Erinnerung daran Tränen vergossen haben, so sehr, dass unter seinen Augen rote Rinnsale zu sehen waren und nicht mehr verschwanden. Denken wir auch an die Tränen eines heiligen Franz von Assisi, der zeitweise ohne Unterlass weinte, etwa im Gedenken daran, dass die Liebe Gottes nicht geliebt, dass sie bei uns nicht die entsprechende Beantwortung findet. Aber auch an seinen sicher weitaus härter gearteten Zeitgenossen, den heiligen Dominikus, der ganze Nächte, heißt es, unter Tränen betete, weil er an die Menschen dachte, die vom wahren Glauben, von der wahren Kirche abgefallen waren und sich deshalb in der Gefahr befanden, ewig verloren zu gehen. Alle diese Weinenden, liebe Gläubigen, haben doch zweifelsohne nichts, aber auch gar nichts mit Heulsusen, mit Memmen, mit einer weibischen Art von Sentimentalität zu tun. Und schlagen wir das berühmte Exerzitienbuch des heiligen Ignatius von Loyola, sicher eines der männlichsten unter den Heiligen, wenn man so sagen darf, auf, dann lesen wir immer wieder, man soll Reue unter Tränen erbitten. Und im ach so nüchternen alten römischen Missale, das wir hier benutzen dürfen, da finden wir Gebete zur Erlangung der Gabe der Tränen. Hier geht es stets um Reuetränen. Die Gebete lauten etwa so: Allmächtiger und mildreicher Gott, du ließest dem durstenden Volke eine Quelle lebendigen Wassers aus dem Felsen entströmen. So entlocke auch unserem Herzen Tränen der Zerknirschung, damit wir unsere Sünden beweinen können und durch dein Erbarmen deren Verzeihung erlangen. Oder das Opfergebet: Herr, unser Gott, wir bitten dich, blicke gnädig auf dieses Opfer, dass wir deiner Majestät für unsere Sünden darbringen, und lass aus unseren Augen Ströme von Tränen fließen, durch die wir die verdiente Feuersglut auszulöschen vermögen. Und schließlich das Gebet nach der Kommunion: Herr, unser Gott, gieße mildreich in unsere Herzen die Gnade des Heiligen Geistes. Diese bewirke, dass wir durch Seufzen und Weinen unsere Sündenmakeln abwaschen und von deiner Huld die ersehnte Verzeihung erlangen. Liebe Gläubige, das Weinen hat schon rein physisch und dann psychisch die Bedeutung einer gewissen inneren Lösung. Wer nicht weinen kann, der versteinert allzu schnell. Er verhärtet innerlich, vertrocknet und stirbt ab. Und insofern können die Tränen auch Zeichen für das wiedererstehende Leben sozusagen für das Aufschmelzen der Seele sein. Daher versteht man, warum es die Kirche und ihre Heiligen zuweilen als eine besondere Gnade betrachten. Aber eben noch viel mehr müssen wir das Weinen von seinem Inhalt, von seinem Gegenstand her betrachten. Es gibt Dinge, es gibt Vorfälle, es gibt Personen, angesichts derer das Weinen wirklich durch und durch angemessen ist. Man kann sagen, wer hier kalt bleibt, dem fehlt einfach eine ganz wesentliche Dimension des Menschlichen, der Erkenntnis und auch des Mitfühlens. So schreibt Dante in seiner göttlichen Komödie mit Blick auf das Kreuz: Wenn du hier nicht weinst, dann weinst du nie. Und unter dem Kreuz heißt es: Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen. Einer der wichtigsten Gründe aber dafür, dass wir weinen dürfen, ja, dass Weinen sogar zum vollen Menschsein gehört, ist dieser: Jesus Christus, unser Herr und Gott, der menschgewordene Gottessohn, hat geweint. Er hat geweint am Grab des Lazarus und er weint auch im heutigen Evangelium. Im Heiligen Land auf dem Weg vom Ölberg herab gegen Jerusalem ist ein kleines Heiligtum, das erst im Jahre 1955 erbaut wurde, doch mit dem Mosaikboden eines viel älteren Kirchleins, wohl aus dem 6. Jahrhundert. Und diese Kirche trägt den Namen Dominus Flevit. Der Herr weint. Vom Altar dieses Kirchleins aus ist der Blick frei auf die Stadt Jerusalem, eben die Stadt, über die Jesus an dieser Stelle geweint haben soll. Das sind keine Tränen der Sentimentalität, sondern Tränen des tiefsten Schmerzes über das Nichtwollen seines verhärteten, seines verblendeten Volkes, über diese Verweigerung seiner Liebe und seinem grenzenlosen Erbarmen gegenüber. Und es ist ein Weinen über die entsetzlichen Folgen, die daraus entstehen werden und die, wie wir mit einem Blick auf die Geschichte erkennen können, immer weiter andauern. In einem westlichen Gewölbe dieses Kirchleins ist dann auch der Herr in der Szene des heutigen Evangeliums zu sehen, bei der Voraussage der Zerstörung Jerusalems, die dann ja im Jahre 70 tatsächlich eintraf. Das östliche Relief zeigt bereits die Erfüllung der Prophetie, den brennenden und einstürzenden Tempel. Es wird eine Zeit für dich kommen, so der Herr im heutigen Evangelium. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und an den Seiten der Darstellung sind die über dieses Geschehen, über die Worte des Herrn bestürzten Jünger zu sehen. Die Altarmensa aber dieses Heiligtums Dominus Flevit zeigt die Henne mit ihren Küken. In Anspielung auf die Worte des Herrn: Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Jungen unter ihre Flügel sammelt. Ihr aber habt nicht gewollt. Und über der Stadt ist der Kelch des Leidens zu sehen, der über sie kommen wird und den Jesus getrunken hat, der für all diejenigen, die guten Willens sind, ein Kelch des Heiles werden soll und die Dornenkrone mit Palmzweigen verziert. Aus der Schmach und aus der Pein soll dann ewiger, gottgeschenkter Friede werden. Jesus aber wird dann seine Arme wie eine Henne ausbreiten, nämlich am Kreuz, um alle an sich zu ziehen. Und weh denen, die sich nicht von ihm, von der ewigen Liebe anziehen lassen. Dominus Flevit. Der Herr hat geweint. Liebe Gläubige, wir wollen keine Memmen, keine Heulsusen sein, aber doch Menschen eines echten und tiefen Mitempfindens. keine toten Seelen, keine kalten Herzen. Wir blicken auf Jesus, auf seine Mutter, auf seine Heilige und wir wissen, dass Leid, Schmerz und eben auch Tränen und Weinen zu diesem Leben gehören. Ja, selig die Weinenden, sie werden getröstet werden. Diese Seligpreisung bezieht sich auf das echte Weinen, das Weinen aus innerer Anteilnahme an der Verlorenheit dieser Welt und das Weinen aus Ergriffenheit über die unendliche Liebe unseres Herrn und Gottes. Ja, dieses wirkliche Weinen, das ist gesegnet. Am Ende dann aber, so erfahren wir es in der Apokalypse des Johannes, am Ende wird er sich selbst uns allen liebevoll zuneigen und alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen und dann soll nur noch Friede und Freude sein. Amen.